Auf der Weltklimakonferenz letzten Monat, da trat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres an das Rednerpult und er begann seine Rede vorzutragen, indem er das Publikum lobte. Und er meinte, sie seien der Grund für seine Hoffnung. Doch dann wirkte er zunehmend verunsichert und blätterte ein bisschen in seinem Manuskript herum und er schien selber ein bisschen verwirrt darüber zu sein, wie er das Publikum lobte. Und auch die Zuhörer im Saal, sie blickten fragend umher, bis der Redner irgendwann lächelnd aufklärt: Ich fürchte, man hat mir die falsche Rede gegeben. Ich werde heute noch zu einer Gruppe junger Menschen sprechen, aber diese Rede ist nicht die richtige. Nun, ein peinlicher Moment. Eine falsche Rede vor großem Publikum, eine falsche Situation. Da passt der Inhalt nicht zur augenblicklichen Lage, sondern da ist etwas durcheinander geraten. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen schon mal passiert. Oder vielleicht hat man schon mal so einen Albtraum gehabt, dass einem so etwas passiert. Und ich glaube, die Familienangehörigen im Haus von Zacharias, die haben vielleicht etwas Ähnliches vermutet. Da dachten sie vielleicht, Mensch, irgendwie muss Zacharias was durcheinander gebracht haben. In seinem Haus, da wurde ein fröhliches Fest gefeiert. Und der alte Priester, er steht auf, um eine Rede zu halten. Ja, eine Dankesrede, denn er ist so voller Freude. Endlich wurde sein Wunsch erfüllt. Oh, wie lange hat er sich schon danach gesehnt? Wie lange hat er schon darauf gewartet? Aber jetzt endlich wurde er beschenkt. Und so gibt es eine wunderbare Dankesrede. Soweit so verständlich. Die Familie und die Freunde, sie sitzen heiter in der Runde und hören auf Zacharias Dankesrede. Doch dann wirkt es so, als wäre ihm auch die falsche Rede ausgehändigt worden. Hat er statt einer Dankesrede auf der Familienfeier vielleicht versehentlich die Predigt für den nächsten Synagogengottesdienst in die Hand bekommen? Wie passt denn plötzlich das Thema zusammen mit dem Ereignis, auf dem er gerade spricht? Wie passt das denn zusammen mit den Leuten, denen er hier gerade etwas mitteilt? Ja, das schien irgendwie gar nicht so richtig zusammenzupassen. Zacharias, du musst da irgendwie etwas verwechseln. Aber nein, Zacharias hatte keinen verwirrten Assistenten wie der UN-Generalsekretär, sondern Lukas berichtet, wer sein Assistent war. Und zwar in Lukas 1, da lesen wir in Vers 67, und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und er weissagte. Der Heilige Geist war Zacharias Assistent. Der Heilige Geist reichte ihm die Worte dar, die er bei dieser Familienfeier nun redete. Der Heilige Geist hat diese Rede vorbereitet und Zacharias genau in diesem Moment der Familienfeier erfüllt, um genau das zu sagen, was er hier von sich gibt. Keine Verwechslung, kein Missverständnis, keine falsche Rede. Aber lasst uns einmal hören, was er sagt. Erst Lukas Kapitel 1, ab Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Nun, bevor wir uns genau diesen Inhalt anschauen. Lass uns einmal die Situation etwas besser verstehen. Warum werden sich die Angehörigen vermutlich über diese merkwürdige Dankesrede gewundert haben? Nun, wir müssen einmal bedenken, erstens die besonderen Umstände. Der Anlass für das Fest im Haus von Zacharias war die Geburt seines Sohnes Johannes. Ja, Elisabeth war lange unfruchtbar gewesen und nun im hohen Alter erlebt das betagte Ehepaar, so ähnlich wie einst Abraham und Sarah, dass der Herr ihnen auf wunderbare Weise ein Kind ankündigt. Und tatsächlich, 9 Monate später, hält Elisabeth einen Babyjungen im Arm. Johannes. Oh, was für eine Freude! Sie hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet. Sie konnten schon gar nicht mehr daran glauben. Und am 8. Tag nach der Geburt, da wurde das Kind zu Hause beschnitten. Es war das Zeichen des Bundes Gottes mit dem Volk Israel. An diesem Tag wurde das Kind Johannes offiziell in das Bundesvolk aufgenommen und zu diesem Anlass wurde auch der Name des Jungen bekannt gemacht. Er soll Johannes heißen. Darum kamen die Verwandten und Freunde in Zacharias Haus. Ja, sie freuten sich mit dem alten Priesterpaar über dieses so lang erwartete Geschenk. Ein Geschenk von Gott. Aber es gab noch eine andere freudige Überraschung. Genau in dem Moment, als Zacharias den Namen Johannes für seinen Knaben bestätigt, da kann er widersprechen. Diese Dankesrede war im Ablauf eigentlich gar nicht vorgesehen, denn Zacharias war seit 9 Monaten stumm. Er konnte kein einziges Wort sagen. Als der Engel Gabriel dem Priester und seiner Frau während seines Dienstes im Tempel nämlich ein eigenes Kind ankündigte, da konnte der alte Mann Gottes Wort nicht glauben. Wie soll das geschehen? Es hörte sich lächerlich an, ja, als wäre diese Rede an den falschen Mann gegangen. Elisabeth und er sollen ein Kind bekommen? Nein, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und genau wie vom Engel bestätigt, wurde Zacharias stumm. Seine skeptischen, zweifelnden, misstrauischen Bemerkungen über das Versprechen Gottes, es war das Letzte, was er äußerte. Und als Strafe dafür sollte er stumm sein, bis sich das Wort Gottes erfüllt. Bis genau das eintritt, woran er zweifelte. Und seither machte er zwar große Augen, als er die Schwangerschaft seiner Frau bemerkte, aber er konnte kein einziges Wort hervorbringen. Zacharias war stumm. Doch jetzt, mitten bei dem Freudenfest der Geburt, bei dem Ritual der Beschneidung, bei der Bekanntgabe des Namens, da löst Gott den Fluch und er kann wieder reden. Oh, darauf hatte Zacharias auch lange gewartet. Was für ein besonderer Anlass der Freude. Als Zacharias also anhebt, ja, vielleicht irgendwie mit einem Löffel ans Glas klingt, damit alle zuhören, was Zacharias, der frisch gebackene Papa, zu sagen hat, da sagt er zunächst gar nichts von der Geburt seines Sohnes und auch nicht von der Freude seiner wiedergewonnenen Stimme. Nein, seine Dankesrede, sie geht in eine ganz andere Richtung. Man könnte meinen, er schweift völlig ab, als hätte er etwas ganz anderes im Sinn, als ginge es ihm um etwas viel Größeres. In Vers 66 heißt es, und alle, die es hörten, also dass er Johannes heißen soll, dass Zacharias wieder Stimme bekommen hat, alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Sie fragen sich alle, was passiert jetzt mit Johannes? Und Zacharias, sein Vater, er hebt an, er fängt an, eine Dankesrede zu halten, und es geht erstmal gar nicht um Johannes. Zacharias, er wollte nicht bloß etwas Tiefsinniges sagen, nachdem er ein Dreivierteljahr geschwiegen hat. Nein, Gott hat ihn bestimmt, in diesem Moment, auf der Familienfeier, etwas Großes zu verkündigen. Denn mit den 9 Monaten Schweigezeit endete noch eine andere Schweigezeit. Eine noch viel längere Schweigezeit. Es wurden die 400 stillen Jahre genannt. Seit dem Propheten Maleachi ist kein Prophet mehr aufgetreten in Israel. In der jüdischen Schrift zwischen dem Alten und dem Neuen Testament in 1. Makkabäer heißt es in Kapitel 9, Vers 27, und in Israel war so viel Jammer, wie nicht gewesen ist, seit ihnen kein Prophet mehr erschienen war. Über Jahrhunderte kam kein Prophet mehr, der das Wort Gottes gesagt hat. Niemand, der mehr weissagte im Auftrag Gottes. 400 Jahre lang. 400 Jahre lang. 400 Jahre schwieg Gott gegenüber seinem Volk. 400 Jahre schien sich nichts zu bewegen. Ja, es war eine Zeit des Wartens, ohne Offenbarung, ohne das Reden Gottes. Eine Zeit, wo die Menschen gewartet haben, wann erfüllt sich denn, was Gott versprochen hat? Doch in diesem denkwürdigen Moment öffnet Gott bei der Geburtsfeier von Johannes den Mund des alten Priesters und erweckt damit nach 400 Jahren gleichzeitig den ersten Propheten. Denn es heißt, er weissagte. Er sprach prophetische Worte. Und dieser Mann, der 9 Monate stumm war, weil er dem Wort und dem Versprechen Gottes nicht glaubte, er hebt an und beendet eine 400 Jahre alte Schweigezeit. Und er hebt an und redet von der Treue Gottes und von der Rettung des Volkes Israel und von der Erfüllung all seiner Versprechen, von der Wahrhaftigkeit seines Wortes. Der Wunsch, den Gott erfüllt, er geht weit über die privaten Lebenssorgen und von Zacharias hinaus. Er füllt von dem Geist Gottes mit dem Blick des Glaubens, erkennt er die Heilszeit, die angebrochen ist. Und er rühmt und preist den mächtigen Rettergott. Oh, es hat sich nicht nur etwas in der Familiengeschichte von Zacharias verändert. Es hat sich etwas verändert in der Heilsgeschichte des Volkes Israel, ja in der Heilsgeschichte der ganzen Menschheit. Und diese kleine Geburtstagsfamilienfeier, sie wird zu einem epochalen Event. Hier verbindet sich auf einmal das Alte Testament mit dem Neuen. Eine echte Zeitenwende. Nun, wir feiern diese Tage Weihnachten als ein Familienfest. Wir freuen uns über Geschenke. Wir erinnern uns an das, was der Herr uns Gutes getan hat. Aber unsere Dankesrede und unsere Lobgesänge sind falsch und vertauscht, wenn wir nicht diesen größeren Blick von Zacharias verstehen. Wenn wir nicht verstehen, was der Heilige Geist ihm hier hat sehen lassen, was in dieser Zeit geschah. Ja, es geht um weit mehr als um eine unmöglich gedachte, wundersame Geburt. Es geht um mehr als bloß eine Geschichte etwas weiter erzählt. Gott hat uns Menschen besucht. Er ist zu uns gekommen, um uns zu retten. Er schweigt nicht länger. Möge der Geist uns Ohren geben, zu hören und Augen zu sehen und ein Herz zu glauben. Und zweitens die heilsgeschichtliche Perspektive. Nun, wir haben festgestellt, Zacharias erwähnt das, was wir auf dieser Familienfeier eigentlich erwartet hätten, was all die Angehörigen erwartet hätten. Er erwähnt es zunächst einmal gar nicht. Er spricht nicht davon, wie sehr er sich über seinen kleinen Johannes freut oder dass er endlich wieder reden kann. Nein, er bricht aus in Lob über Gott. Aber nicht allgemein, sondern offensichtlich lässt sowohl die Geburt seines Sohnes als auch die Lösung seiner Zunge ihn etwas ganz Entscheidendes begreifen. Es steht in einem Zusammenhang. Es weist ihn auf etwas hin. Der Engel Gabriel hat zu Zacharias im Tempel gesagt, sein Sohn Johannes wird vor Gott hergehen und für Gott das Volk vorbereiten. Denn Gott kommt zu Besuch. Und darauf geht er dann im zweiten Teil seiner Dankesrede auch noch ein, und das wollen wir uns nächsten Sonntag, so Gott will, dann näher anschauen. Doch was Zacharias in diesem Moment so klar und deutlich begreift, als er seinen Sohn in seinem Arm hält und er wieder reden kann, ist: Gott kommt wirklich. Gott kommt wirklich, wie er es mir gesagt hat. Bis kurz vor dieser Familienfeier, wisst ihr, wer noch in dem Haus von Zacharias war? Maria. Schwanger. Sie war eine Verwandte von Elisabeth. Und sie wohnte für ein paar Monate bei Zacharias und Elisabeth. Der Engel Gabriel hatte auch zu ihr gesprochen, und ihre Schwangerschaft ist noch wundersamer als die Schwangerschaft der alten Elisabeth, denn Maria war Jungfrau. Sie hatte keinen Mann erkannt. Aber nun spricht der einst stumme Priester in der Kraft des Geistes Gottes die gute Botschaft aus, und er weiß, auch wenn das Kind Marias noch nicht geboren ist, Gott ist schon dabei, alle seine Versprechen zu erfüllen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat, sagt er. Gott hat sein Volk angesehen, nicht nur aus der Ferne, sondern man kann übersetzen, er kam, um nachzuschauen. Dieses Wort wird gebraucht, wenn jemand zu Besuch kommt, um zu sehen, wie es einem geht. Er ist zu uns gekommen, um nach uns zu schauen. Ja, Gott kommt auf Hausbesuch. Er kommt, um nach uns zu sehen und um Hilfe zu geben. Er hat seinem Volk Erlösung geschaffen. Gott schaut nicht, ob alle Kinder brav waren zu Hause oder ob sie etwas Gutes verdient haben, ob es sich lohnt, Geschenke vorbeizubringen. Oh nein, Zacharias weiß, die Rettung, die Gott geschaffen hat, die haben wir Menschen uns nicht verdient. Die haben uns nicht erarbeitet. Keiner von uns. Erlösung bedeutet nämlich etwas, das, aus dem man herausgelöst werden muss. Da muss etwas freigemacht werden, was gebunden, was gefangen, was verschuldet war. Erlösung ist nicht einfach nur ein Geschenk. Erlösung ist eine Befreiung. Gott kommt, denn er hat genau Acht gegeben, in welcher Situation wir Menschen uns befinden. Nämlich eine Situation, in der wir so gefangen sind, dass wir selber nicht herauskommen. In der wir so verschuldet sind, dass wir selber uns nicht loskaufen können. Wir brauchen eine Befreiung aus einer Gefangenschaft. Befreiung von dem, was uns festhält und bindet. Gott hat eine Loslösung, einen Freikauf geschaffen. Er ist gekommen, er hat nach uns geschaut, um uns loszumachen, um uns frei zu kaufen. Und das Ganze braucht große Kraft. In Vers 69 heißt es: Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Die Kinder, kennt ihr ein Tier, das ein Horn hat oder was Hörner hat? Gideon. Eine Kuh hat Hörner. Benaja. Ein Nashorn hat auch ein großes Horn, ganz genau. Was machen denn Tiere mit einem Horn? Wofür brauchen die denn Hörner, Benaja? Gut, zur Verteidigung oder auch zum Angriff. Das sind die Waffen von diesen Tieren. Und egal ob bei einer Kuh oder einem Nashorn, Man muss genau aufpassen, man will nicht zwischen die Hörner geraten. Nun, das Horn ist in der Bibel ein Bild für Stärke und Macht. So wie ein Büffel mit seinem Horn Gefahren aus dem Weg räumen kann, so steht das Horn für die besondere Kraft zu zerstören und zu vernichten. David betet im Psalm 18 zu Gott: Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils. Gott ist so ein starkes Horn, mit dem er mich verteidigen kann. Mit dem er gegen meine Feinde angehen kann. Aber später hat Gott sein Volk gerichtet und verstreut in seinem Zorn, weil sie seinem Wort nicht geglaubt haben. in den Klageliedern, da weint Jeremia darüber, dass Gott jedes Horn in Israel abgehauen hat. Das heißt, sie waren völlig wehrlos, sie waren völlig ohne Kraft. Da war niemand, der für das Volk eingetreten ist und gegen die Feinde angehen konnte. Aber durch die Bibel verspricht Gott auch, dass er dem Volk wieder ein Horn aufrichten wird. Er wird wieder einen Mann schenken, einen König, der wird ein starkes Horn, der wird wie so ein starkes Horn für sie kämpfen und Heil schaffen. Gott richtet ein Horn des Heils auf, und zwar in dem Haus Davids, in dieser alten Königsdynastie. Im Psalm 132, Vers 16 heißt es: Seine Priester will ich bekleiden mit Heil, seine Frommen sollen laut jubeln, dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe ich ein Licht zugerichtet meinem Gesalbten. So finden wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament, dass Gott verspricht: Ich werde wieder so ein Horn aufrichten lassen, so eine Kraft, so eine Stärke, die das Volk, mit der das Volk gerettet wird. Nun, Zacharias war ein Priester. Das bedeutet, er kam aus dem Stamm Levi. Und während er seinen Sohn Johannes in den Händen hält, der auch aus der Nachkommenschaft Levis war, preist er Gott darüber, dass er in diesem Moment auch schon im Stamm Juda, nämlich im Haus David, ein Horn des Heils bereitet hat. Aber er meint nicht Johannes, sondern er redet von jemand anderem. Er redet von jemandem aus der Nachkommenschaft Davids. Dieses Horn des Heils ist nicht der Sohn von Zacharias, sondern der Sohn von Maria. Zacharias wusste um die Abstammung Marias und er erkennt, hier erfüllt sich nicht nur eine alte Königshoffnung, hier erfüllt sich gerade alles, was Gott von Anbeginn der Zeit durch seine Propheten gesprochen hat. Sie hatten bezeugt, wie aus einem Mund, dass Gott einen Retter senden wird. Und plötzlich, in dieser Kraft des Geistes, sieht er, als er Johannes, seinen Sohn, in den Händen hält, der vor Gott vorangehen soll, weiß er, jetzt erfüllt sich alles, was die Propheten seit Anbeginn gesagt haben. Vers 70 sagt er: Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat und uns zu geben. Wie so ein Blick über das gesamte Alte Testament sieht er plötzlich: Jetzt erfüllt sich alles. Alles, was die Propheten gesagt haben, einer nach dem anderen, alles, wofür der Bund steht, den Gott mit Abraham aufgerichtet hat und der weitergegangen ist an seine Nachkommen. Alles, was Gott geschworen hat, alles, was er verheißen hat, alles, was er versprochen hat. Jetzt erfüllt sich alles. Und als Priester kannte er die Schriften. Er hatte vor Augen, wie Mose schrieb von dieser Abstammung aus dem Samen der Frau. Er soll der kommen, der gegen die Schlange siegt. Und der Same Abrahams ist es, der den Segen wirkt. Ein Stern aus Jakob, der mächtig ist. Jesaja, er sah als ein Licht, das scheint im Todesschatten. Ein Kind, das von wunderbarer Geburt ist. Seine Mutter, eine Jungfrau. Ein Kind, vollkommen weise und von göttlicher Natur. Immanuel, Gott mit uns. Eins mit dem Vater und Geber des wahren Friedens. Dieses Kind, es soll aus dem Spross Isais das davidische Königtum wieder aufrichten, wie auch Samuel bezeugte, ein Königreich ohne Ende. Die Propheten, einer nach dem anderen, die fügen etwas hinzu. Micha sieht die kleine Stadt Bethlehem. Jesaja, die Anbetung der Weisen, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben. Jeremia schildert den Mord an den Kindern. Hosea streift die Flucht nach Ägypten. Jesaja beschreibt seine Sanftmut und Demut. Er erkennt auch, wie diese gute Botschaft verkündet wird, indem gebrochene Herzen verbunden und den Gefangenen befreit werden. Blinde sehen, Lahme gehen. Traurigkeit kehrt sich in Freude. Zacharia singt: Freue dich sehr, Tochter Zion, denn es denn er sieht den König sanftmütig einziehen auf einem Esel. David hört auf das Lob der Kinder, das Gott sich bereitet hat. Die Propheten freuen sich über den Umfang der Erlösung. Das Licht aus Zion soll die ganze Welt erleuchten. Der Geist soll ausgegossen werden über alle Stände und die Enden der Erde sollen dieses Heil sehen. Doch gerade jubelt Jesaja noch, siehe, mein Knecht wird weise handeln, er wird emporkommen, erhaben sein und sehr erhöht werden. Da fährt er plötzlich fort. Gleich wie sich viele über dich entsetzen. So sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Verachtet und verlassen, ein Mann der Schmerzen, er macht seinen Mund nicht auf wie ein Schaf auf dem Weg zur Schlachtbank. Unsere Strafe liegt auf ihm. Ein ganzer Chor prophetischer Stimmen verkünden uns die Weise seines Todes. Verraten von einem der engsten Gefährten. Zacharja sieht die 30 Silberlinge, für die er verkauft wird. Er sieht, wie der Hirte geschlagen wird und die ganze Herde sich verstreut. David redet von den falschen Zeugen. Jesaja schaut, wie er gegeißelt und angespuckt wird. David berichtet von der ganzen grausamen Kreuzigung. Hände und Füße durchgraben, um das Gewand wird gespielt, Essig wird angeboten zum Trinken, doch kein Bein wurde ihm gebrochen, wie David vorhersagte und Mose für das Passahlamm anordnete. Er wurde mit einer Lanze in die Seite gestochen, doch Jesaja weiß, einst werden sie ihn anschauen müssen, den sie durchstochen haben. Er wurde zu den Übeltätern gerechnet, und doch bekam er ein Grab eines Reichen, wie es Jesaja sieht. Noch mehr, wenn du dein Leben als Schuldopfer gegeben hast, wirst du Nachkommen sehen und lange leben. Ja, die Arbeit deiner Seele wirst du sehen und satt werden. Dieser Retter, er wird auferstehen. Und David erkannte, du lässt deinen Heiligen die Verwesung nicht sehen. Und schließlich sah Daniel in der Nacht den Menschensohn kommen mit den Wolken. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen, sie dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ja, das, was die Propheten seit jeher im Auftrag Gottes bezeugt haben, das ist der Bund, den Gott in seiner Barmherzigkeit bereits Abraham und den Gläubigen nach ihm versprochen hat. Ich werde einen Retter senden, der wird euch befreien, und er wird ewig herrschen. Ein Retter wird kommen, in dem alle Nationen gesegnet werden sollen. Dieser Retter wird das Volk wirklich befreien, so dass der Kern des Gnadenbundes zustande kommt. Echte, erlöste Gemeinschaft zwischen dem lebendigen Gott und seinem Volk, das ihm dient. Und noch mächtiger als damals bei der Befreiung aus der Sklaverei und Gefangenschaft in Ägypten wird Gott sein Volk von all seinen Feinden und Hassern befreien, damit sie Gott wahrhaftig und freudig dienen können. Das hatte Gott Abraham versprochen durch einen Eid. Das hatte Gott David zugesagt in einem Bund. Das war die Hoffnung Israels, die große Verheißung, auf die alle Bündnisse hinwiesen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und Zacharias, er zieht auf einmal hier die ganzen Fäden der Heilsgeschichte zusammen. In dieser wunderbaren Klarheit des Geistes verkündet er auf dieser kleinen Familienfeier: Gott gedenkt seines Bundes. Gott erfüllt gerade alles, worauf die Gläubigen seit Adam und Eva gewartet haben. Das, wofür der Bund mit Abraham steht, wo der kleine Johannes gerade durch die Beschneidung hineingebracht wird. Zacharias weiß, oh, in diesem Moment ist Gott dabei, alles zu einem wunderbaren und herrlichen Ende zu führen. Das ist mehr als nur Tradition, die wir fortführen von Generation zu Generation. Hier ist eine Zeitenwende. Gott bricht herein. Gott kommt zu Besuch. Er hat Erlösung geschaffen. Alles, was die Propheten angekündigt haben, oh, es beginnt sich hier gerade zu erfüllen. Zacharias, der stumm war, weil er dem Wort Gottes nicht glaubte, er hat plötzlich solch eine Klarheit, nicht nur in der Rede, sondern auch der Erkenntnis, dass er versteht Oh, alles, was Gott zugesagt hat, alles, wofür der Bund steht, alles, was die Väter nur erhofft haben und noch nicht gesehen haben, jetzt in dieser Zeit beginnt sich alles zu erfüllen. Oh, Freunde, was für eine Zusammenfassung, was für eine Klarheit, was für ein Blick. Zacharias erkennt den Beginn bereits in dem ganz zarten Kennzeichen der Schwangerschaft Marias, der Erfüllung der persönlichen Zusagen Gottes in seinem Leben. Aber wir heute, wir blicken zurück und können bestätigen, ja, das hat Gott erfüllt. Ja, eins um das andere, es hat sich alles erfüllt in Christus. In Jesus Christus erfüllen sich alle Bündnisse des Alten Testaments, nämlich in dem neuen Bund der Gnade. Und wir, wie wir heute Morgen gehört haben, wir sind hineingepfropft in all diese Bundeszusagen, in all diesen Wurzeln des Alten Testaments durch Christus. Und darum ist diese Dankesrede Zacharias auch drittens ein prophetischer Aufruf. Ein prophetischer Aufruf an uns heute, die wir Teil sind des Bundesvolkes der Gnade. Und darum, lasst uns ein paar Anwendungen herausnehmen. Lobe Gott erkennend. Gepriesen sei der Herr. Die Dankesrede Zacharias wird auch das Benediktus genannt, weil das erste Wort gepriesen, es heißt auf Latein Benediktus. Bei den kleinen und großen Freuden und Geschenken, die der Herr dir macht, vielleicht auch gerade in diesen Tagen, lass es dir wie Zacharias ein Hinweis sein auf die große und barmherzige Erfüllung seiner Gnade in der ganzen Heilsgeschichte. Blicke von dem Kleinen hin auf das Große und das Ganze, was Gott bereitet hat. Gott ist Mensch geworden in Jesus. Er ist das Horn des Heils. Er ist der, der uns befreit und erlöst. Er ist der, der uns zu Gott bringt. Er ist Gott, der Mensch geworden ist, um nach uns zu schauen, um uns zu erlösen, um uns Frieden zu schenken und wahres Leben, ewiges Leben. Wir sind so schnell dabei, von den kleinen Freuden auf die mitlaufenden Sorgen und Nöte zu schauen. Stell dich mal vor, in Zacharias Familienrunde, da raunte vielleicht auch so der eine oder andere Onkel dem alten Vater zu. Na, das wird aber auch eine Aufgabe, so alt noch Vater zu sein. Und man denkt, wirklich? Wirklich? Ist das das, was dir in den Sinn kommt, wenn Gott dir eine Freude bereitet? Wir sind so schnell dabei, von den kleinen Freuden auf vielleicht die größeren Herausforderungen und Nöte zu schauen. Zacharias macht es anders. Von diesen kleinen Freuden und Geschenken und Erfüllungen schaut er auf das Große und das Ganze des Heilswerkes Christi. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die bei jedem Anlass, bei jedem Geschenk, bei jedem freudigen Anlass doch irgendwie noch eine faule Stelle finden. Noch irgendetwas zu meckern haben. Noch irgendwas, was doch schief gehen könnte. Aber lass es uns wie Zacharias machen. Dass all die kleinen Freuden uns nur verhelfen, die großen Heilstaten Gottes zu rühmen. Und seine Treue und seine Güte und seine Geduld und seine Liebe mit uns, die wir nicht verdient haben, aber die wir preisen wollen. Gepriesen sei der Herr. Und dann diene Gott furchtlos. Das Ziel der großen Erlösung ist laut Zacharias in Vers 74, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen. Der Zweck der Erlösung ist nicht nur deine Freude, sondern dein Dienst gegenüber Gott. Nun, Christus ist gekommen. Wir sind gerettet aus der Hand unserer Feinde. Nein, die großen Feinde des Volkes waren nicht die Römer zur Zeit von Zacharias, die das Land besetzt hatten. Die wahren Feinde, die den Dienst gegenüber Gott hindern, sind die Feinde in uns selbst. Es ist unsere eigene Sünde. unser eigener Stolz, unsere eigene Selbstsucht, unser eigener Unglaube, dass wir das Wort Gottes lesen und nicht glauben, dass wir es hören und nicht befolgen. Die Feinde, sie stecken in uns selbst. Das ist eine Lehre aus dem ganzen alten Bund. Die Feinde sind nicht nur äußerlich. Die größten Feinde, die uns hindern, Gott zu dienen, wie es ihm gefällt, ist die Sünde, der Teufel. Wir konnten Gott nicht richtig dienen, weil wir nicht nur in Sünden lebten, sondern auch den Zorn Gottes und das Gericht des Gesetzes gegen uns brachten. Dass Gott unser Feind geworden ist. Doch wer an Jesus glaubt, dem sind seine Sünden vergeben, weil Christus sie ans Kreuz gebracht hat, als unser Stellvertreter, und er für unsere Sünden bezahlt hat. Darum musste er leiden, wie so viele Propheten auch angekündigt hatten. Er hat eine Erlösung für unsere Schuld geschaffen. Und nun können wir dem Herrn dienen, ohne Furcht. Ohne Furcht vor der Verdammnis der Hölle. Ohne Angst vor dem Zorn Gottes. Ohne Panik vor dem Teufel und seinen Listen. Ohne Schrecken vor den Drohungen und Flüchen des Gesetzes. Ohne Angst vor dem Tod. Oh, Christus hat uns befreit, damit wir ohne Furcht Gott dienen können. Jesus hat den Tod, die Hölle und den Teufel besiegt. Wir können Gott dienen ohne Furcht, weil wir gerettet sind aus der Hand unserer Feinde und dem König Jesus Christus angehören, der dafür sorgt, dass unser Dienst vor Gott angenehm ist. Wir sind befreit aus einer Knechtschaft, aus einer Sklaverei, losgekauft, losgelöst, sodass wir nun dienen können, dass unser Leben einen neuen Sinn hat, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und darum diene Gott erneuert. In Vers 75 sagt Zacharias, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Teil des Gnadenbundes ist nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern auch die Erneuerung unseres Lebens. Gott verändert unser Herz, unsere Gesinnung. Er formt und gestaltet uns inwendig neu, sodass wir befähigt werden, Gott so zu dienen, wie es ihm gefällt. Dass wir nicht nur ohne Angst und ohne Furcht dienen können, sondern dass wir ihm heilig und gerecht dienen können. Nicht in bloßen äußeren Ritualen und gesetzlichen Zeremonien, sondern so wie die Heiligen dienen, aus den Grundsätzen der Gerechtigkeit und wahren Heiligkeit, in denen der neue Mensch geschaffen wird und aus dem das Reich Gottes, der lebendige Glaube, besteht. In Epheser 4 kommen diese beiden Wörter Heiligkeit und Gerechtigkeit zusammen, als Paulus aufruft, dass wir Christen nicht mehr in den alten Begierden und in schlechten Gewohnheiten leben können, sondern Epheser 4, Vers 23, sondern werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oh, wir dürfen Gott dienen ohne Furcht. Und mehr noch, wir dürfen Gott dienen mit dem, was er in uns schafft. Heiligkeit und Gerechtigkeit. Der neue Mensch bedeutet eine neue Geburt, ein neues Leben, das von Gott kommt. Diene dem Herrn als ein neuer Mensch in geistlicher Kraft. Und zuletzt diene Gott beständig. Zacharias wurde zu seiner Zeit die Ehre zuteil, dass er in dem Heiligtum im Tempel treten durfte, um Räucherwerk auf dem Altar zu geben. Und zu diesem besonderen Anlass, zu dieser ganz seltenen Gelegenheit, da sprach der Engel Gabriel zu ihm. Aber Jesus ist gekommen, damit alle Christen direkt vor Gott, vor seinem Angesicht dienen können, und zwar jeden Tag, den Gott dir schenkt. Nicht nur irgendwelche Feiertage oder besondere Ereignisse, nicht nur auf irgendwelchen Familienfesten. In Vers 75 heißt es, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Möge dieses sich neigende Jahr und das kommende, beide, gefüllt sein mit Lob und dankbarem Dienst gegenüber unserem Rettergott. Lass nicht zu, dass deine Angehörigen rätseln müssen, War seine Dankesrede an Gott am Ende des Jahres vielleicht eine falsche Rede? War das nur äußerliche Tradition? Nein, möge der Herr uns stärken in der Kraft des Geistes, mit dem er auch Zacharias Mund öffnete und sein Herz erfüllte, dass wir loben und zeugen von den großen Taten des Herrn in diesen Tagen und in all unseren Tagen, bis er kommt. Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.